Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. In den großen Nachrichtensendungen bekommen wir täglich Bilder aus der Ukraine, oft von zerstörten Städten oder Politikerbesuchen. Das tatsächliche Gräuel des Krieges hingegen ist auf Social Media zu finden. Wer einmal gesehen hat, wie eine Drohne lautlos über einem Schützengraben Maß nimmt, eine Granate fallen lässt und Soldaten tötet oder schwer verletzt, der wünscht sich nur noch eins, ein Ende dieses Krieges. Russlands Präsident Wladimir Putin könnte dieses Ende sofort beschließen, meinen westliche Kommentatoren. Aber was kann der Westen tun? Was tut er? Mit welchen Konsequenzen und welche Interessen haben Europa und die USA? Vielleicht finden wir nun wenigstens teilweise Antworten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sichtweisen von Dr. Hartmut Scheben. Er arbeitete unter anderem jahrelang als Auslandskorrespondent und sowohl für das Schweizer Fernsehen als auch für die Tagesschau. Herr Scheben, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Nach Kriegsbeginn Ende Februar 2022 gab es zunächst große Geländegewinne für Russland, dann Geländegewinne für die Ukraine und derzeit gibt es blutige Schlachten um kleinere Orte. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage?
Ja, ich gehe davon aus, dass Russland die Gebiete, die jetzt zu Russland gehören, die Russland integriert hat, die Krim und die Ostgebiete des Donbass, dass Russland diese Gebiete nicht mehr hergeben wird. Das heißt, Friedensverhandlungen, die eine realistische Perspektive bieten, die müssten davon ausgehen, dass die Forderung, die in Kiew von der Regierung aufgestellt wird, dass erst verhandelt werden kann, wenn Russland alle besetzten oder integrierten Gebiete geräumt hat, dass dann erst über Frieden oder Waffenstillstand gesprochen werden kann, das ist eine totale Illusion. Meines Erachtens wird Russland diese Gebiete nicht mehr hergeben.
Angela Merkel hat im Dezember der Zeit ein Interview gegeben. In Russland wurde ihre Äußerung als Eklat gesehen und als Eingeständnis, dass der Westen schon damals den Plan hatte, die Ukraine zu integrieren und einen Plan gegen Russland geschmiedet hätte. Wie sehen Sie das?
Also, so viel ich weiß, hat Frau Merkel gesagt, man habe Zeit gewinnen wollen. Das scheint mir äußerst plausibel auch. Man hat den Friedensvertrag von Minsk gemacht, aber nicht mit der Absicht, den auch wirklich umzusetzen, sondern der Ukraine Zeit zu geben, sich zu bewaffnen und Widerstand zu leisten. Seit 2014 haben die Amerikaner eine unvorstellbare Menge von Waffen in die Ukraine gepumpt. Ich weiß nicht, für 60 Milliarden oder 70 Milliarden Dollar, das hat niemand mehr die Übersicht. Aber in diesem Friedensvertrag von Minsk stand drin, dass die Regierung in Kiew den östlichen aufständischen Gebieten in Donbass eine gewisse Autonomie geben müsste. Das war vereinbart worden, eine weitgehende Autonomie, Selbstverwaltung dieser Gebiete. Und das sollte auch in die Verfassung der Ukraine reingeschrieben werden. Kiew hat das nie getan. Deswegen hat Moskau danach behauptet, und ich denke, dass das so war, dass weder Poroschenko noch Zelensky je die Absicht hatten, das Friedensabkommen von Minsk umzusetzen, sondern es ging nur darum, Zeit zu gewinnen, damit die Ukraine aufgerüstet werden könnte.
Aus der Ukraine heißt es häufig, dass Russland seit 2014 die Invasion vorbereitet habe und dass beispielsweise in den Medien auch Hass gegen Ukrainer geschürt wurde in Vorbereitung einer solchen Invasion. Das, was Sie jetzt gesagt haben, könnte man aber auch genau andersherum deuten, dass entweder die Ukraine diesen Krieg vorbereitet hat oder beide Seiten ihn vorbereitet haben.
Ja, ich glaube sogar, dass die Vorbereitung für diesen Krieg noch viel früher anzusetzen ist. Ich denke, man kann den Krieg in der Ukraine nicht begreifen, ohne auf den Balkankrieg und vor allen Dingen auf Libyen und Syrien zurückzukommen. Ich nehme an, die Jahre 2011, 2012, also der Krieg gegen Libyen und gegen Syrien, das war so etwas wie der Wendepunkt. Die Russen haben damals gemerkt, also spätestens 2011, dass die USA entschlossen waren, den gesamten Nahen und Mittleren Osten neu zu gestalten. Also es ging darum, einen strategischen Korridor im Süden freizuschaufeln. Der sollte in die zentralasiatischen Ölregionen, Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan und so weiter führen. Das war ein langfristiger Plan, der seit langem in der Schublade lag. Für diesen Korridor, um den freizuschaufeln, waren Assad in Syrien und sein Verbündeter Iran im Weg. Deswegen sollte Assad weg, damit ein Aufmarschgebiet gegen Syrien freigeschaufelt würde.
dass dort in der Ukraine mit westlichen Waffen gekämpft wird. Das ist ja offensichtlich, dass in der Ukraine mit westlichen Geheimdienstinformationen gearbeitet wird und damit auch großukrainische Erfolge einhergehen. Das ist offensichtlich. Die Frage ist, in welcher Größenordnung sind aus Ihrer Sicht westliche Söldner und Privatarmeen vor Ort?
Ich versuche das mal so zu erklären. Wenn ein Präsident eines Landes wie die USA einen Krieg führt, dann braucht er dazu, oder auch in Großbritannien, dann braucht er dazu die Zustimmung des Parlaments. Bei dem Engagement einer privaten Security-Gruppe läuft das alles in einer Grauzone der Legalität. Das heißt, sie werden ja oft eingesetzt für Objektschutz, für Schutz von irgendwelchen Gebieten, für Personenschutz und so weiter. Tatsache ist, dass sehr viele private Gruppen Krieg führen, seit den Afrikakriegen, Angola und so weiter. Aber die Finanzierung dieser Söldnergruppen, die läuft ja vollkommen undurchsichtig. Da wird nicht der Kongress einbezogen, wenn es darum geht, in der Green Zone in Bagdad eine Söldnertruppe einzusetzen wie Blackwater, um dort für Sicherheit und so weiter zu sorgen.
Ich möchte aber nochmal erklären, warum ich diese Frage sehr essentiell finde. Wenn dort also beispielsweise Privatarmeen im Einsatz sind und wenn die Soldaten, die für diese Privatarmeen arbeiten, vor kurzer Zeit noch im regulären Dienst der Armee gewesen sind, extra ausgemustert wurden, um in die Privatarmee zu gehen und dann in der Ukraine kämpfen, könnte man meinen, dass beispielsweise Polen, Großbritannien oder die USA bereits in den Krieg eingetreten sind, es aber über Privatarmeen verschleiern.
Ja, die sind sowieso seit langem in den Krieg eingetreten. Also es gibt Aussagen von Russland-Experten, Universitätsprofessoren, die schon 2015 die Information hatten, dass mehr als 1000 GIs boots on the ground hatten, also dort längst vor Ort waren. Es ist ja auch vollkommen klar, die komplizierten IT-Geräte, die komplizierten Waffensysteme, die da geliefert werden, die können ja nur von den entsprechenden Experten aus Großbritannien und USA bedient werden. Also wie soll man ein Monitoring, eine Ausbildung, ein Management, das ist ja nur möglich, wenn Personal vor Ort ist. Es ist ja naiv anzunehmen, dass die denen irgendwelche Waffen schicken oder irgendwelche Raketenwerfer schicken und das nicht amerikanisches Personal vor Ort, um die Leute auszubilden. Selbstverständlich wird das alles immer als Military Advisor dargestellt, aber es sind keine Advisor, es sind Green Berets und es sind Spezialeinheiten der Amerikaner, die für solche Aufgaben ausgebildet wurden. Das war immer der Fall in Libyen, in Syrien, in Afghanistan. Immer waren Spezialeinheiten dort.
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass ein US-amerikanischer Soldat neben einem ukrainischen Soldat sitzt und dann sagt der US-amerikanische Soldat zum ukrainischen, so und jetzt drückst du auf diesen Knopf. Der ukrainische drückt auf den Knopf. Aber wer hat denn jetzt wirklich auf den Knopf gedrückt für die Rakete? Der, der gesagt hat, wie man es macht, oder der, der mechanisch draufgedrückt hat? Dann wären die USA ja im Krieg gegen Russland.
Ja gut, ich gehe auch davon aus, dass NATO-Offiziere an den Kampfhandlungen insofern beteiligt sind, als sie da Aufklärung betreiben, Daten zur Verfügung stellen, Offensiven begleiten und so weiter. Ich kann das im Einzelnen nicht beweisen, aber es ist so logisch. Ich denke mal, anders geht es überhaupt nicht.
Der regionale Konflikt um den Osten der Ukraine ist schon lange ein Kampf zwischen dem Westen und Russland. Seit bald einem Jahr wird dieser militärisch ausgetragen. Güterzüge mit Panzern und schwerem Gerät rollen aus Westeuropa und aus Russland Richtung Ukraine. Ausrüstung aus dem Iran, Südkorea, China und den NATO-Staaten soll im Einsatz sein. Und somit ist dieser Konflikt zumindest für die Rüstungsindustrie das, wovor viele Angst haben. Ein Weltkrieg. Über Hintergründe und Wege aus der Krise sprachen wir mit Dr. Helmut Scheben, als Journalist tätig unter anderem für das Öffentlich-Rechtliche in der Schweiz und in Deutschland. Herr Scheben, danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen. Wiederschauen.